dass es von der ersten Versammlung an bis jetzt immer um den Aufbau des Leibes gegangen ist. Wenn ihr das ein bisschen rückblickend verfolgt, werdet ihr merken, dass das ist heute wirklich das Anliegen unseres lebendigen Gottes. Er möchte einen Leib haben und zu dem gehören alle Gläubigen. Wir werden wiedergeboren und dieses Leben, das wir in uns haben, das ist in jedem Heiligen dasselbe Leben. Amen. Und ich sage noch was dazu. Es ist das Leben des Hauptes. Wir bestaunen das Haupt. Wir sind beeindruckt von dem Haupt, durch das Gott alles ausführen konnte, was auf seinem Herzen war. Und dieses selbe Leben ist heute in dir. Und in dir, in jedem Glied des Leibes. Wie viele Leben hat ein Leib? Ein Leben. Haupt und Glieder haben alle dasselbe Leben. Wie viele Personen wohnen in einem Leib? Eine Person. Wie heißt diese Person, die im Leib Christi wohnt? Ihr könntet sagen Jesus, oder? Ist das falsch? Nein, er ist in seinem Leib die Person, oder? Es gibt nicht Platz für eine zweite Person. Und diese Person ist der neue Mensch. Er ist hervorgekommen durch Tod und Auferstehung und hat den neuen Menschen hervorgebracht. Er ist dieser neue Mensch. Wir haben diesen neuen Mensch aufgenommen, wenn wir zu Jesus gekommen sind. Alle haben wir diese Erfahrung gemacht. Ich hoffe, alle, die hier sitzen, haben diese Erfahrung und können sagen, ich bin ein Glied dieses neuen Menschen. Ich bin ein Glied am Leibe Christi. Und das ist das große Anliegen, das Gott heute hat. Einen Leib, den man sehen kann, den man hören kann, den man berühren kann. Oh Herr, ist das nicht wunderbar? Damals, als der Herr auf dieser Erde lebte, bezeugt dann Johannes, wir haben gesehen, wir haben gehört, wir haben berührt. Was ist heute mit seinem Leib? Ist er so praktisch, dass man ihn sehen, hören, schmecken, sagte Johannes sogar nicht? Also so praktisch möchte heute Jesus, unser lebendiger Gott, einen sichtbaren Ausdruck auf dieser Erde haben. Lob den Herrn. Also ich bin sehr ermutigt und sehr froh, dass uns in diesen Tagen schon dieser Leib so wunderbar gezeigt worden ist. Und ich habe heute vielleicht ein bisschen die Aufgabe, die Umsetzung dieser Vision anzusprechen. Wie sieht es aus? Wir haben gesehen, Gott will, dass dieser Leib aufgebaut wird. Und die Kraft, die Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, dieselbe Kraft wirkt heute in uns. Was ist das Ergebnis, wenn wir beim Herrn bleiben? Wenn wir beim Herrn bleiben. Was ist das Ergebnis? Was muss hervorkommen? Ich gebe euch eine Wahl zu sagen, was trifft zu für diesen Leib? Was muss der Ausdruck sein? Einheit oder Spaltung? Ja, wir lachen vielleicht, nicht? Das ist doch so einfach, oder? Wieso stelle ich euch so eine Frage? Was gehört, was ist das Kennzeichen, der Ausdruck, das typische Zeichen dieses Leibes, von dem die Heilige, besonders im Epheserbrief, im Allgemeinen so wunderbar spricht? Ist es Einheit oder ist es, sagen wir ein bisschen milder, Trennung? Ich denke, wir haben gar keine Zweifel, oder? Wie wir hier sitzen. Es ist Einheit, oder? Es ist ein Leib. Ich möchte da gleich einen Vers lesen. Ihr wisst, glaube ich, alle, dass der Epheserbrief eher eine allgemeine Vision zeigt von dem Leib, von der Gemeinde. Die Verse, die wir gelesen haben, sind sehr allgemein, was die Gemeinde als Leib beschreibt. Gehen wir zum Korintherbrief. Da geht es um eine praktische Gemeinde am Ort in Korinth. Da sind Gläubige hervorgekommen und Paulus redet, Kapitel 12, Vers 20. Ja. Nun aber sind die Glieder viele, aber der Leib ist einer. Und das sagt er von einer praktisch sichtbaren Gemeinde dort in Korinth. Er redet nicht von der Vision. Und dann heißt es auch, also viele Glieder, aber der Leib ist einer. Der Leib kommt hier in praktischer Weise so zum Ausdruck, dass das Erscheinungsbild Einheit ist. Das stimmt doch überein mit dem, was Gott in seinem Herzen hat. Wunderbar. So soll es sein. Und dann lesen wir dasselbe in Vers 24, den zweiten Teil. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und weiter mit 25, damit keine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander gleiche Sorge tragen. Ja, das ist wunderbar. Wir sehen, Gott hat ihn zusammengefügt und das Ergebnis ist ein Leib und es soll ausdrücklich gesagt keine Spaltung im Leib sein, nicht? In praktischer Weise. Das ist das, was zum Ausdruck kommen soll und muss. Dann Vers 27 weiter. Ihr aber seid der Leib Christi und einzeln gesehen Glieder. Das ist sehr praktisch, oder? Wenn es heißt, an einem Ort, wenn Paulus sagen kann zu den Korinthern, ihr seid gläubig, wunderbar, aber ihr seid der Leib Christi. Haben wir so ein Bewusstsein? Ja, ich wünschte es, dass es mir immer gelänge, so eine Sicht zu haben. Die Heiligen, die mit mir zusammen sind, wir sind der Leib Christi. Und was mit uns geschieht, das geschieht mit dem Leib Christi ganz praktisch. Sind wir in Einheit, kümmern wir uns darum? Wunderbar. Dann kommt das zum Ausdruck, was den Herrn zufriedenstellt. Erlauben wir Trennung oder rechtfertigen wir Trennung oder machen wir einen Kompromiss? Ja, ja, es ist nicht so einfach, dann mach halt du mal deine Sache und ich mach meine Sache. Das wollen wir akzeptieren und in Frieden auseinandergehen, oder? Das, was wir tun, in praktischer Weise geschieht mit dem Leib Christi. Paulus sagt ja zu den Korinthern, ist Christus denn zertrennt, weil sie dabei waren, in Spaltungen sich aufzuspalten? Dann fragt er sie, ja, was macht ihr hier? Ist denn Christus zertrennt? Wenn ihr zertrennt seid, dann ist auch Christus zertrennt, oder? Wir sind der Leib Christi, ganz praktisch. So, da möchte Gott also, was in seinem Herzen ist, sichtbar machen für die Welt, für die Außenstehenden, aber auch für alle Geschwister, die schon da sind. Jeder, der die Gemeinde sieht, sollte eigentlich das sehen, was in dem Herzen Gottes ist. Und da müssen wir sagen, ja, da haben wir schon, finden wir schon Schwierigkeiten. Denn wenn wir uns ansehen, wie es unter den Wiedergeborenen, unter den Gläubigen aussieht, können wir da sagen, ja, der Leib Christi ist einer. Das sieht man doch, oder? Sieht man das? Wer sagt da ja? Ja. Ja, das ist auch nicht ganz falsch, denn Gott schaut weiter natürlich, aber bleiben wir einmal bei der Situation jetzt. Wir sollten nicht die Augen verschließen, nicht? Wir müssen schon bekennen, oh, so klar ist das Bild nicht, dass Gott die Gemeinde hervorbringt und dann kommt das Bild der Einheit zum Vorschein. Ich muss sagen, wenn ich nüchtern bin und das betrachte, und vielleicht wie uns auch die Welt betrachtet, gell? Er hat gerade gesagt, ne? Wir werden sehr genau beobachtet, oder? Würdest du jemanden fragen können in deiner Umgebung, der nicht gläubig ist? Schau mal auf die Gläubigen, schau mal auf die Wiedergeborenen. Stimmt doch, die sind alle eins, oder? Man kann fragen, was sehen die Leute, die Ungläubigen, dass wir nicht eins sind, oder? Das sieht man und das sehen nicht nur wir, das sehen auch die, die sich nicht kümmern um die ganze Geschichte mit dem Glauben. Die schauen genau hin, wenn ihr sagt, okay, ihr gehört dem Christus an. Ja, Christus, ja, wunderbar, eine außerordentliche Person. Mit der komme ich zurecht. Aber mit euch, die ihr sagt, ihr gehört ihm an, verstehe ich die Welt nicht ganz. Das Bild stimmt nicht überein, oder? Ich denke, davon müssen wir reden. Und da komme ich zu dieser Schwierigkeit, die es gibt zwischen der Vision, die Gott uns zeigt. Wunderbar, wir sagen Amen, Herr. Wir wollen doch wissen, was in deinem Herzen ist, oder? Ja. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht, dann muss ich sagen, sollten wir zugeben, Schwierigkeiten. Wir haben Schwierigkeiten, denn das Ergebnis, was wir sehen, stimmt nicht so überein mit dem, was der Herr uns zeigt. Okay, dann gehen wir weiter. Deswegen möchte ich gerne ganz schnell in 1. Johannes 2, 1. Johannesbrief, Kapitel 2 lesen, was ein wunderbares Wort ist, das uns Hoffnung gibt und das uns auch den Ausweg gibt aus dieser schwierigen Situation. 1. Johannes 2, Vers 20. Was sagt der Johannes, ein erfahrener alter Bruder? Der sagt, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr alle wisst. Okay, ist das nicht sonderbar? Da heißt es, ihr alle wisst, wie es Gott gefällt, oder? Nicht, weil wir uns das so fähig sind auszudenken, sondern weil die Salbung von dem Heiligen in uns ist. Also, Gott lässt sich da nicht, wie soll ich sagen, Gott macht hier keinen Fehler. Gott lässt uns wissen. Und ich würde sagen, jedes Glied weiß. Johannes sagt, ihr alle wisst. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte? Ist das nicht eine überragende Weisheit Gottes, die er hier zum Ausdruck bringt? Ich sage euch, jeder, ob groß, ob klein im Herrn, ob jung, ob alt, ob erfahren oder nicht erfahren, ihr habt die Möglichkeit zu wissen. Der alles weiß, er ist nicht fern. Er wohnt in jedem Glied. Ihr alle wisst, und deswegen haben wir auch keine Entschuldigung. Wenn wir vor dem Herrn kommen und sagen, ja, das hat, weiß ich doch, ich habe ich noch nie gehört, hat mir niemand gesagt. Okay, wenn du eine Frage hast, dann an wen stellst du die Frage? Da heißt es, du hast jemanden in dir, der weiß es. Frag doch ihn. Denk nicht an irgendeinen großen, was weiß ich was, sondern Prediger meinetwegen. Du musst nicht irgendjemand fragen. Frage den, der in dir wohnt. Und Johannes traut sich zu behaupten, ihr alle wisst. Also wenn wir nur fragen würden, ich denke, dann würde vieles von dieser Schwierigkeit, die wir untereinander den Gläubigen haben, weil wir ihm nicht treu sind und ihn nicht zum Ausdruck bringen, viele dieser Schwierigkeiten würden einfach gelöst sein. Würden wir ihn fragen und hören, was er jedem Glied einzeln sagt. Ich mache euch eine Frage. Ich stelle nur eine Frage. Wisst ihr, dass ihr wiedergeboren seid?
Ja.
Ja, das kam schnell, nicht? Ja, du bist schon ein bisschen älter, aber frage ich jemanden, wer ist erst seit kurzem gläubig geworden? Du, alle schon zu lange gläubig. Okay, sagen wir, jemand kommt zum Herrn, nimmt den Herrn auf und dann, ja, nach seinem Wort heißt es, er erfährt die Wiedergeburt, oder? Brauchst nur den Herrn in deinem Herzen aufzunehmen und schon ist es zu spät, um zu sagen, ich bin nicht wiedergeboren. Das geht sehr schnell. Aber wie kommt dieser Mensch dazu, zu wissen, dass er wiedergeboren ist? Durch die Salbung? Ja, das ist immer der Heilige Geist oder das ist immer der, den ihr aufgenommen habt, oder? Jesus in der Gestalt des Heiligen Geistes, da heißt doch im Römerbrief, er bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist. Brauchen wir uns nicht einreden. Brauchen wir nicht zu hören, was sagt der eine da, bin ich wiedergeboren oder bin ich nicht wiedergeboren? Nein, frage doch den du aufgenommen hast. Was sagt er? Gar keine Frage. Du bist ein Kind Gottes. Okay, dasselbe sollten wir immer tun, wenn wir irgendwo einen Zweifel haben. Wenn wir irgendwo ein mulmiges Gefühl haben, da stimmt was nicht, oder? Wen fragst du? Deinen Lehrer, der dich zum Herrn gebracht hat, vielleicht, der kann mir doch alles sagen. Nein, wenn du wiedergeboren bist, frage doch den du aufgenommen hast. Ich sag dir, er weiß alles. Und wenn du mit ihm so einen Austausch pflegst, dann können wir bestätigen mit Johannes, ihr alle wisst, keine Ausnahme, alle Kinder Gottes wissen, was Gott wohlgefällig ist. Weil der, er sagt, die Salbung von dem Heiligen, der lebt, der wohnt, ja, lesen wir noch ein paar Verse weiter, Vers 27, was ist mit dieser Salbung? Das ist eine Person. Doch ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, wohnt in euch. Das ist doch wie eine Person, oder? Sie wohnt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch alles lehrt und wahrhaftig ist und keine Lüge ist und wie sie euch gelehrt hat, so wohnt, so bleibt in ihm. Also, gibt es eine Lösung auch für die praktische Ausführung dieses wunderbaren Bildes, dass die Gemeinde der Leib Christi ist? Dass auch diese Gemeinde sichtbar wird unter uns. Gibt es eine Lösung? Ja? Philipp, was meinst du? Gibt es eine Lösung? Ja, die Einheit ist das Ergebnis dann, nicht? Aber wer? Genau. Okay, aber wir können einfach den, der in uns wohnt und der das Leben in uns ist, wir können ihn fragen, wo bin ich daneben, oder? Und dann sagen wir, Amen, Herr, dann lasse ich das halt. Und dann kommt in praktischer Weise sicher nicht Spaltung hervor. Das ist ganz sicher. Okay, ich glaube, darüber könnten wir viel reden und diskutieren. Ich möchte ein Beispiel aus dem Alten Testament bringen, dass wir sehen, dass es nicht nur unsere Schwierigkeit ist, dass es nicht nur unsere Erfahrung im Neuen Testament ist. Ich glaube, da ist der Abraham ein gutes Beispiel dafür. Abraham ist nicht nur weggezogen, weil er mal eine Idee hat, jetzt möchte ich gerne auf Reisen gehen, oder? Er ist ausgezogen, das wissen wir, aus Ur in Chaldea. Warum denn? Weil Gott ihm erschienen war. Und er hat, das lesen wir, ich möchte darüber nicht lange reden, sondern wir lesen es in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Ist wunderbar. Ich schätze es ist sehr kurz. Also die Geschichte hat wenige Verse, aber sie erzählt uns eine wunderbare Tatsache. Und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Nicht so klar, aber er wusste, geh. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also eine Zusage, die voller Inhalt ist. Gott hat ihm, dem Abraham, sehr wohl gezeigt, was er vorhat mit ihm. Und der Auftrag war, geh. Was tat Abraham? Er ist gegangen. Ja, so einfach ist es doch, oder? Das lesen wir, Vers 4. Und Abraham ging hin. Gott zeigt dir was und da gibt's nichts dazwischen. Du tust, was er dir sagt, oder? Das ist doch einfach. Und dann heißt es, er ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Gut, dann lassen wir den Rest von Vers 4 weg. Und auch noch den Anfang von Vers 5 lassen wir auch weg. Und sie zogen aus. Von Haran zogen sie aus. Und jetzt sieht man, dass ihm schon ein bisschen klarer geworden ist, wohin er ziehen soll. Vorher sagt er, das Land, das ich dir zeigen werde. In der Zwischenzeit hat Gott ihm schon was gezeigt. In Haran. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Ja, das ist doch wunderbar, oder? So wird es wohl funktionieren. Gott zeigt dir was, ohne Widerspruch, ohne Probleme, ohne Zweifel, ohne Hadern, ohne Diskussion. Du tust, was er dir sagt. Kamen sie an in Kanaan? Ja, sagt dir hier, Vers 5 sagt, sie kamen an. Lob den Herrn. So erfüllt sich der Plan Gottes ohne große Schwierigkeit. Okay, lesen wir 5 Verse weiter. Immer im selben Kapitel, Vers 10. Es entstand aber eine Hungersnot im Land, da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Hat ihm Gott das gesagt? Nein, ich will nur sagen, du hast eine Vision, Gott spricht zu dir, du tust, wunderbar. Und dann kommen Situationen vor. Wir leben nicht einfach nur in der Luft, wir leben auf dieser Erde und da gibt es allerlei Situationen, allerlei Schwierigkeiten. Hungersnot, also bedrohlich, das bedroht deine Existenz. Ja, was hätte denn der Abraham machen können? Moment, das kommt später. Ja, das, aber die Herde braucht auch Futter, weißt du, das ist nicht so einfach. Bitte, was hätte er machen können? Ja, den Herrn fragen. Oh, du hast ein Problem, das über deinen Kopf wächst. Was machst du? Du suchst selber eine Lösung. Ist das der Weg? Nein. Den Fehler machen wir zu häufig. Wir werden an eine Grenze gebracht im Leben. Aber wir meinen, wir können das selber machen, nicht? Aber wir gehören Gott und Gott hat ihn ausgeschickt. Meinst du, der Herr hätte ihn nicht ernähren können? Hat er nicht das Volk in 40 Jahren, also da waren ja zigtausende, mindestens 600.000 sind ausgezogen, ohne Kinder und so weiter zu zählen und noch eine große Anzahl von Mischvolk kam mit, sind die verhungert in der Wüste? Nein, war es für Gott zu schwierig, sie zu ernähren? Nein, meinst du, er hätte den Abraham nicht ernähren können? In dem Land, wo er eigentlich hingehört und bleiben soll? Meinst du, das wäre unmöglich gewesen? Nein. Aber der Abraham, und so machen wir es, wir dürfen nicht den Finger zeigen auf Abraham. Wir sind so. Wir machen wunderbare Schritte mit dem Herrn. Und plötzlich, wenn die Umstände sich ändern, was machen wir? Vergessen alles, dass wir eigentlich dem Herrn gehören und welchen Gott wir haben und dass wir von ihm berufen worden sind. Was machen wir? Wir suchen selber eine Lösung, gehen dorthin, wo es etwas zu essen gibt. Sollte er in Ägypten bleiben oder überhaupt hingehen? Nein. Sollte er dort bleiben? Nein. Im nächsten Kapitel sehen wir, er ist schon wieder dort in Kanaan. Der Abraham zog wieder zurück nach Kanaan in Kapitel 13. Aber ich darf nicht zu lang in dieser Sache bleiben hier. Gell? Wir müssen weitergehen und wir können sagen, in Kapitel 13, einen Vers will ich da schon noch lesen, 13 Vers 4, das hat mich auch beeindruckt. Da heißt es, er kam also, ging auf seinen Tagesmärsch von Süden bis nach Bethel, Vers 3 und so weiter, wo er am Anfang sein Zelt gewesen war zwischen Bethel und Ai, Vers 4, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Ha, das ist gut. Da gibt es wieder eine Möglichkeit, im Plan Gottes voranzugehen. Ruf ihn doch an. Er ist nicht ferne. Abraham hat wunderbare Erfahrungen gemacht. Und wir haben das heute noch von Dieter gehört. Nicht? Er war dort, wo dann der Herr ihn reich gesegnet hat, unter den Terebinthen bei Mamre zum Beispiel. Nicht? Also was hat er gesagt? Fettigkeit und Festigkeit und Gemeinschaft. Also Hebron nicht, war auch in der Nähe. Bethel war in der Nähe, das Haus Gottes. Das war die Gegend, wo er hingehört. Und er ist aber wieder zurückgekehrt. Und Gott hat seinen Nachkommen genau dasselbe versprochen. Das Land werde ich deinen Nachkommen geben. Okay, der Abraham war dort, aber die Nachkommen haben dann das Land in Besitz genommen, tatsächlich, nicht? Aber war das so einfach mit den Nachkommen? Ja, ich hatte da gehört in den letzten Mitteilungen auch, die waren doch hunderte von Jahren nicht dort, wo sie hingehörten. Wussten sie nicht, dass sie dorthin gehörten? Ja, die wussten schon, welches Land Gott ihnen versprochen hat. Das wussten sie genau. Bis zum heutigen Tag wissen sie es. Nicht wahr? Ja, bis zum heutigen Tag. Gott ändert seinen Plan nicht. Das Wort, das er an Abraham gegeben hat, das gilt heute noch. Gott vergisst nicht und die Juden haben es auch nicht vergessen. Okay, aber das ist eine andere Geschichte. Sie haben es nicht vergessen, sie wussten es, aber blieben sie dort? Nein, nein, sie blieben überhaupt nicht dort. Die Schrift sagt, 430 Jahre waren sie in Ägypten. Und dann vielleicht noch einmal ähnlich viele, bis sie dem gehorsam waren, was Gott in seinem Herzen hatte und was Gott ihnen geoffenbart hat. Also ich wollte nur sagen, zwischen dem, was sie wissen, und dann die praktische Umsetzung, da vergehen hunderte von Jahren. Wie ist es heute? Springen wir wieder zurück? Wissen wir nicht, dass wir alle eins sein sollen? Meinst du, Gott ändert deswegen seinen Plan? Er sagt, hunderte Jahre lang sind meine Kinder nicht eins. Was muss ich tun? Vielleicht sollte ich doch ein bisschen die Anforderungen heruntersetzen und dann machen wir einen Kompromiss und dann machen wir das. Macht er das? Nein, nein, nein. Sie sagt nein. Und sie hat recht. Gott bleibt bei dem, was er uns zeigt. Gott bleibt bei dem, was er uns verspricht. Brauchen nicht zu zweifeln. Er sagt zu Abraham, du wirst ein Segen sein für alle Nationen. Ist das geschehen? Ist das geschehen? Ja, irgendwie hat Gott hinbekommen, gell? Trotz dieses, wie soll ich sagen, dieses Volkes, das sich Jahrhunderte eigentlich wenig um ihn gekümmert hat. Und er ist treu. Wir Menschen, ich zeige nicht auf die Juden und auf das Volk Israel, wir sind genauso. Und was passiert? Es vergeht viel Zeit. Viel Zeit. Aber Gott ändert seinen Plan nicht. Er wartet, wenn eine Generation, wie in der Wüste, eine Generation nicht mitmacht. Okay, dann soll sie halt dort bleiben, oder? Er wartet auf die nächste. Da geht er mit zwei weiter, mit Kaleb und Josua. Alle anderen lässt er dort, geht weiter mit der nächsten Generation. Warum ist der Herr bis heute nicht zurückgekehrt? Weil wir so treu sind? Nein, weil er nicht die Menschen findet, die sich interessieren für seinen Plan. Was passiert? Es vergeht die Zeit und der Herr muss warten und sucht noch Menschen, die bereit sind, mit ihm mitzuarbeiten. Wie viel Zeit hat er gebraucht, als Jesus kam? Ich habe das heute sehr genossen. Philipper 2 habe ich einen Ausschnitt genossen. Er wurde was? Gehorsam. Sogar bis zum Tod. Und sogar bis zum Tod am Kreuz, sagt er. So genau sagt uns der Herr. Hat das lange gedauert? Hat das lange gedauert von der Zeit her, was Gott mit Jesus ausführen wollte? Ha, mit so einem kann er den Plan gleich ausführen, oder? Ja, so wie bei Abraham am Anfang. Er zeigt ihm, zieh aus und er zieht aus. So einfach. Und mit Jesus war es auch so. Stell dir vor, so ein Mensch, ich würde sagen, der sollte ja tausende von Jahren leben, oder? Dann ging es uns besser auf dieser Erde. Nein, nein, das war nicht notwendig. 3,5 Jahre Dienst und alles erledigt. Warum? Er wurde gehorsam. Was fehlt bei uns? Gehorsam. Oder fehlt uns die Vision? Nein, alle wissen. Sagt doch der Johannes durch die Salbung, alle wissen es. Aber wer hat ein Herz für den Herrn? Wer sagt, wenn das schon dein Wunsch ist, dann lasse ich doch andere Sachen. Ich lasse das, was gegen deinen Vorsatz ist. Ich lasse das, was trennt jetzt in diesem Sachen. Okay? Meinst du, der Herr zeigt dir nicht, was trennt? Wenn du ihn fragst, ja, natürlich, kein Problem. Die Frage ist, was machst du dann? Dann sage ich, oh, so hat man es doch jetzt Jahrhunderte gemacht, oder? Ich sage jetzt, man gibt einer Gruppe von Gläubigen einen Namen, oder? Das ist doch normal, oder? So macht man es doch unter Gläubigen, nicht? Ja, so macht man es. Die große Menge, das Bild unter den Gläubigen ist es so. So wird es gemacht. Das ist christliche Tradition, oder? Wir finden einen Kompromiss, wir finden eine Entschuldigung, wir haben einen Grund, warum das so weitergemacht wird und warum ich da nicht mehr lange nachdenke, das machen. Ich bin in dieser, habe kürzlich zwei Schwestern getroffen aus einer Freikirche, die kamen uns besuchen in Bozen. Die hatten ein Herz für den Herrn und kannten das Wort und haben auch mitgeteilt und haben beigetragen und haben das dann die Gemeinschaft für erbauend und belebend gefunden. Wunderbar. Ja, aber dann kam es auch zu dem Gespräch, ja, warum, wer seid ihr, fragten sie uns, oder wie nennt ihr, ihr müsst doch einen Namen haben. Dann konnten wir ein bisschen mitteilen, nicht? Aber sie waren es gewohnt, von klein auf in der Freikirche zu leben. Und so macht man es einfach. Und dann haben wir ihnen erzählt von dem, was der Herr möchte. Praktischen Aufbau, dass an einem Ort die Heiligen alle die Gemeinde sind und dass der Ausdruck dann in Einheit ist. Dann sagt die jüngere Schwester am Ende, aber das hat uns noch niemand gesagt. Niemand gesagt. Ist das so eine Nebensache, dass wir gespalten sind? Normal, oder? Und damit finden wir uns ab und dann sagen wir, okay, wir haben doch den Herrn als unser Leben aufgenommen. Wir haben auch also Sorge um die Heiligen. Wir kümmern uns um den Aufbau und. Wir haben auch Zuwachs und wir denken daran, uns auszubreiten, eine Tochtergemeinde zu gründen und so weiter. Nicht? Was redet ihr hier? Woher kommt denn das Tochtergemeinde? Tochtergemeinde? Ist das euch bekannt? Ja, unter den Gläubigen wird das so genannt, oder? Aber schau mal in die Heilige Schrift. Wo gibt es eine Tochtergemeinde? Eine Muttergemeinde? Ja, dann sagen sie, ja, das hat angefangen in Jerusalem. Jerusalem ist die Muttergemeinde und dann kommt es halt zur Tochtergemeinde. Ich lasse andere Sachen weg, aber ich lasse nicht weg, was der Herr mir zum Auftrag gegeben hat, Apostelgeschichte 11 zu lesen. Wir sollten uns nicht von der Tradition leiten lassen. Wenn es eine Lösung gibt, dann finden wir sie in der Heiligen Schrift. Und wenn wir gehorsam sein wollen, dann wird der Herr sagen, tu. Frage mich, du weißt doch. Tu es einfach. Schaue nicht nach links, schaue nicht nach rechts. Höre nicht auf diesen Missionar oder höre nicht auf diesen Prediger. Schaue auf das Wort. Okay, und das wollen wir jetzt noch tun. Die Zeit ist schneller als ich. Apostelgeschichte 11, 19 bis 26. Das darf ich nicht weglassen. Alles andere können darüber noch reden. Also Kapitel 11, 19 bis 26. Das lesen wir noch. Ich hoffe, dass noch so viel Energie da ist, das noch aufzunehmen. Wir lesen es einfach gemeinsam. Die nun zerstreut worden waren, infolge der Bedrängnis, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen umher bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien, und sie redeten das Wort zu niemandem als allein zu den Juden. Es gab aber einige unter ihnen, Männer von Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochien und redeten auch zu den Griechen und verkündigten ihnen den Herrn Jesus als das Evangelium. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Von ihnen kam aber der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas aus bis nach Antiochien. Als dieser hinkam und die Gnade Gottes sah, wurde er voll Freude und ermutigte sie alle, mit Herzensentschluss an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine große Zahl wurde dem Herrn hinzugetan. Und er zog aus nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochien. Und es geschah, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine große Volksmenge lehrten. Und die Jünger wurden zuerst Antiochien Christen genannt. Ich bin überzeugt, dass fast alle von euch wissen, in Antiochien wurden die Jünger Christen genannt. Ja, das ist doch interessant, oder? Aber dass es hier eigentlich auch eine andere Bezeichnung gibt für die Jünger in Antiochien, das überlesen wir vielleicht. Aber die Schrift ist sehr genau. Da heißt es in Vers 26, und als sie ihn fand, also den Saulus, der sollte nicht irgendwo sein, er gehört in eine Gemeinde am Ort, nicht für seinen Dienst. Und das ist auch wichtig, eine Gabe, die Gott dem Leib gibt, die sollte sich nicht irgendwo zurückziehen, sondern die sollte im Leib dienen, oder? Im praktischen Aufbau tätig sein, in einer Gemeinde am Ort tätig sein. Hier ist es die Gemeinde. Welche Gemeinde? In Antiochien. In diesem Vers. Ich denke, das ist wichtiger zu wissen, als dass sie Christen genannt wurden. Denn das kommt immer wieder vor, diese Bezeichnung. Die Gemeinde an dem Ort, wo das Geschehen abläuft unter den Jüngern. Und dann gibt es in diesem Abschnitt, habt ihr es gemerkt, noch einmal eine Aussage über eine Gemeinde. Vers 22. Die Kunde von ihnen kam aber der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas aus nach Antiochien. Wie werden die Heiligen, die so zahlreich damals zum Herrn gebracht wurden, wie werden sie als Gemeinsamkeit benannt? Ja, Gemeinde, sie werden als Gemeinde bezeichnet und sie werden auch genannt, wo sie sind. Gemeinde in Jerusalem hier, 22, Gemeinde in Antiochien, Vers 26. So einfach kommt es heraus, wenn der Herr, wenn der Geist Menschen leiten kann. Ist da der Eindruck, dass sie etwas mit Spaltung zu tun haben? Nein. Was kommt zum Ausdruck? Einheit kommt zum Ausdruck. Also, gibt es eine Lösung für diese Konfusion? Es gibt eine Lösung. Schau dir doch das Wort an, oder? Und was taten diese ersten Gläubigen? Sie ließen sich vom Herrn leiten. Nicht von irgendeiner schönen Idee, nicht von irgendeinem großen Prediger, nicht einmal. Wer war da tätig von den 12 Aposteln, dass die Gemeinde in Antiochien hervorgekommen ist? Welcher Apostel wurde hingesandt, um eine Gemeinde zu gründen? Keiner. Wo waren die? Die waren in Jerusalem. Die kümmerten sich um den Aufbau in Jerusalem. Wie kann die Gemeinde an einem anderen Ort hervorkommen ohne die Apostel? Das passt nicht in unser Konzept. Da muss doch ein großer Mann gesandt werden, predigt dort, kommen Leute zum Glauben und das entsteht nicht die Gemeinde am Ort. Das ist das Ergebnis. Aber hier sehen wir ganz anders, wenn der Herr am Werken ist, wenn der Heilige Geist die Gläubigen benutzen kann, was kommt hervor? Die Gemeinde dort, wo die Gläubigen hervorgebracht werden. Ist das einzige Beispiel? Ja, und da muss man sogar sagen, haben die Gläubigen sogar eine kulturelle Vorstellung abgelegt. Die Juden dachten, das Heil ist nur für die Juden da. Und deswegen heißt es auch in diesem Abschnitt, sie redeten von Jesus nur zu den Juden. Wer hat es gemacht, dass da plötzlich ein Umdenken stattfand? Der Geist, ohne Lehre. Die ließen sich einfach leiten von dem Geist und es geschah etwas, was unvorstellbar war für die damaligen Juden. Plötzlich kamen auch Griechen zum Glauben. Hat der Herr einen Unterschied gemacht? Woher du kommst, ich weiß es nicht. Jedenfalls Deutschland, oder? Ich komme nicht aus Deutschland. Macht der Herr einen Unterschied? Nein. Das Heil ist für alle Nationen. Hat er doch dem Abraham versprochen, oder? Dass aus seinen Nachkommen einer kommen wird, ein Segen für alle Nationen wird. Also, ohne große Lehre haben sie diese Hürde, die es gab im Denken der Juden, einfach übersprungen und haben das Evangelium allen anderen, auch den Ungläubigen, geredet. Was war das Evangelium? Jesus Christus als Evangelium steht doch hier. Jesus Christus als Evangelium haben sie verkündigt. Okay, dürfen wir das nur bestimmten Leuten sagen? Nein, allen Menschen sollen wir sagen. Aber die dann gläubig werden, haben die eine Wahl, wohin sie gehören? Ja, ich sage euch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich noch ein Kind war im Herrn. Da waren in Innsbruck zum Glauben gekommen. Habe mich gefreut. Endlich habe ich die Familie gefunden, oder? Habe ich so den Eindruck gehabt. Der Herr hat in mir bezeugt, ich gehöre jetzt zu dieser Familie Gottes dazu. Da gab es eine Evangelisation. Da gab es mindestens, ich weiß nicht genau wie viele, aber mindestens 2 Freikirchen, die gemeinsam evangelisiert haben. Und das war auch wunderbar. Wieso sollen die Heiligen nicht zusammenarbeiten und das Evangelium verbreiten? Wunderbar, habe ich gar kein Problem gehabt. Nach der Evangelisation, ihr wisst ja, wie das geht, da sollen die aufstehen, die jetzt den Herrn angenommen haben und so weiter. Und dann kamen die Pastoren, ich habe in Erinnerung, es waren 3, und dann hieß es, ihr jetzt frischgläubig gewordenen, ihr sollt nicht alleine bleiben, wunderbar, stimmt, okay, und dann sollten sie eine Entscheidung treffen. Hier Pastor A, Pastor B, Pastor C, und ihr solltet wählen, zu welcher Gruppe von Gläubigen ihr hingezogen fühlt. Da war in mir plötzlich dermaßen eine Reaktion. Wie? Woher kommt diese Wahl? Sind wir nicht eine Familie? Sind wir nicht die Familie Gottes? Sind wir nicht da nebeneinander? Wieso sollen jetzt die, und ich war auch betroffen, sollen die jetzt eine Wahl treffen zwischen Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, alles Gläubige? Das war eine Reaktion in meinem Geist, die ich nie mehr vergessen werde. Und deswegen sage ich, ihr alle wisst, wenn ich vielleicht war ich 2 Jahre gläubig dort, als Kind im Herrn, so eine klare Reaktion in meinem Geist habe, dann kann ich dem Johannes zustimmen und sage, ja, du, da ist einer in uns, der reagiert. Hörst du etwas Falsches, was unter Christentradition geworden ist, was nicht dem Willen Gottes entspricht? Meinst du, der reagiert nicht in dir? Der reagiert in dir, das habe ich erfahren. Und deswegen kann ich sagen, der Johannes, der redet aus Erfahrung. Wir wissen, was dem Herrn entspricht. Und wo wir einfach großzügig selber Entscheidungen treffen und die nicht mit dem Wort übereinstimmen. Der Herr reagiert in uns. Achte auf die Stimme, die dir sagt, dass du ein Kind Gottes bist. Achte auf diese Stimme, die bleibt in dir und die reagiert und die spricht zu dir. Wenn es irgendwas gibt, wo da ein Abweichen von dem Plan Gottes gibt. Und deswegen können wir heute sagen, es gibt eine Lösung für das Problem der Spaltung. Rechtfertige sie nicht, wenn der Herr sagt, es soll keine Spaltung geben im Leib. Höre auch nicht hin, was andere sagen, um das zu rechtfertigen. Nein, du sagst einfach, nein, ich bin da und ich nehme den Stand für die Einheit. Und die Einheit nach der Heiligen Schrift, nach dem Neuen Testament sehen wir. Ich lese euch noch einen Vers vor in Philipperbrief. Wisst ihr, wie Paulus die Gemeinde in Philippi nennt? Da heißt es nicht, das ist die Gemeinde in Philippi. Aber er meint die Gemeinde dort. Deswegen lesen wir einmal am Anfang den ersten Vers. Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Was ist das? Das ist die Gemeinde in Philippi. Und das drückt die Einheit aus und nicht die Spaltung. Ist das nicht wunderbar? Das Bild im Neuen Testament ist klar. Wenn es um die Gemeinde geht, da haben wir keine Wahl. Die ist festgelegt, die sind die Heiligen an einem Ort, das ist die Gemeinde, die der Herr anerkennt. Amen. Alles andere, da gibt es eine Reaktion in deinem Geist, das sagt er, nein, nein, nein. Und das hat der Herr mit mir gemacht, 3,5 Jahre lang. Dann habe ich ihm nach dieser Erfahrung nicht gefragt, Herr, wo gehöre ich dann hin? Wenn du sagst nicht A, B, C, wo gehöre ich dann hin? Nicht? Und ich sage euch, ich bin diese 3,5 Jahre zu einer Gruppe hingegangen, weil ich ja allein als Christ nicht leben kann. Nicht? Das habe ich mir schon sagen lassen. Aber wenn ich den Herrn gefragt habe, ist das der Ort, wo ich hingehöre, wo du mich haben willst? Nein. Immer nein. Hat mir nie bestätigt, dass ich dort am richtigen Platz bin. Waren alles Wiedergeborene. Liebe Geschwister, ich kann nichts gegen sie sagen. Und der Herr war sicher, wo 2 oder 3 sind, ist er auch mitten unter ihnen. Wir sprechen ihnen nicht die Gegenwart des Herrn ab. Aber das Zeugnis, die Bestätigung in meinem Geiste, wisst ihr, wann der Herr mir das gezeigt hat? Der Herr gab mir eine Bestätigung, als ich 1977 das erste Mal über Geschwister nach Stuttgart kam und dort dem Stand der Gemeinde gehört habe. Ich sage euch, da war das Sprechen Gottes ganz anders. Es hat mir vieles nicht gefallen, nach meinem menschlichen, natürlichen Wesen. Ich hätte vieles auszusetzen, aber wenn ich den Herrn gefragt habe, was sagst du dazu? Dann sagt er, das ist es. Weißt du? Probiert, ich sage euch, probiert es selber aus. Fragt den Herrn. Macht nicht einfach mit irgendwo, wo ihr seid. Aber der Herr hält sich an sein Wort und der Herr spricht in jedem Glied des Leibes. Da gibt es keine Ausnahmen. Deswegen sage ich, Johannes, du hast recht. Alle wissen. Aber die Frage ist, sind wir gehorsam? Tun wir das, was er uns zeigt? Das ist die große Frage. Die Umsetzung dieser wunderbaren Vision, das macht uns Probleme. Aber der Herr redet, das Wort ist klar, ändert sich nicht. Der Herr ändert nicht seinen Plan. Und ich sage euch, dass die Bestätigung vom Herrn bleibt nicht aus. Er zeigt dir, du bist gehorsam, der Herr segnet. Hundertprozentig, da gibt es keine Ausnahme. Lob den Herrn.
Ich denke heute über diesen Vers von 1. Johannes 2, Vers 20. Und ihr alle habt die Salbung von dem Heiligen und ihr alle wisst. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Eigentlich wissen wir es alle schon, ja. Alle habt die Salbung von dem Heiligen und ihr alle wisst. Und irgendwie hat mich auch gerührt, dass immer wenn der Gehorsam da war, dann war die Sache sehr einfach. Und wenn es dann der Gehorsam nicht mehr da war, ist alles ziemlich kompliziert geworden.
Ja, ich muss jetzt auch noch ein Zeugnis geben, auch auf die Gefahr hin, dass es viele schon gehört haben. Aber ich möchte auf einen besonderen Punkt kommen. Mich hat es jetzt wirklich sehr berührt, was der Oswald gesagt hat, nämlich, dass uns die Salbung einfach lehrt, was der Herr haben möchte. Und wir haben eine ähnliche Erfahrung gemacht, wir sind gläubig geworden, wir haben uns regelmäßig getroffen, wir haben in der Bibel gelesen, wir haben auch in der Bibel gesehen, dass der Herr eine Gemeinde möchte und wir sind dann von Gruppe zu Gruppe gezogen und haben uns das einfach mal angeschaut. Also alles, was irgendwie im Umkreis von, ich weiß nicht, 70 Kilometer war, das haben wir irgendwie abgeklappert und wir sind halt da reingegangen und wir sind kein zweites Mal mehr gekommen. Bis wir dann eine Einladung nach Stuttgart bekommen haben. Und ich weiß jetzt noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, es war Frühjahrskonferenz, unser Sohn war ein paar Monate alt und wir gingen in diese Versammlung hinein und das war genau der Moment, wo ich wusste, das ist es. Also das war genau dieses Reden des Herrn und wir waren nicht so tiefgründig wie der Oswald, dass wir da jetzt wirklich den Herrn groß gefragt hätten, sondern der Herr antwortet uns auch, wenn wir einfach auf diese Salbung hören. Und es gab ja viele praktische Überlegungen, warum das eigentlich völlig absurd ist, dass wir da jetzt eine Gemeinde in Stuttgart besuchen. Die sind 5 Stunden weg von uns. In der Nähe gab es eine Gruppe, da gab es Kinderbetreuung in allen Altersstufen. Also da gab es viele Argumente, warum wir uns nicht dieser Gruppe hätten anschließen können. Und die haben auch gesagt, wir sind ja die Gemeinde am Ort, aber wir sind ein paar Mal hingegangen und wir haben einfach nicht diese Freiheit gehabt, dort zu bleiben. Und als wir dann in Stuttgart waren, haben wir gewusst, das ist es. Und jetzt möchte ich noch alle ermutigen, die auch vor so einer Entscheidung stehen, dass sie sich vielleicht schon regelmäßig treffen. Aber was wir dann einfach wirklich dort gehört haben, ist, wir müssen einfach den Stand am Ort einnehmen. Und das ist einfach der springende Punkt. Ich muss das jetzt auch noch kurz ausführen, auch wenn es schon spät ist. Wir kamen dann zurück, wir waren ja so eine Gruppe von ein paar Gläubigen und wir waren uns ja auch gar nicht sicher, was wir da erlebt haben. Also wir konnten das ja gar nicht so einordnen, aber wir haben zu den Geschwistern gesagt, ihr müsst da auch hin. Und wir sind dann ein paar Wochen später zu 10 oder zu 12 da hingefahren und ich war so froh, dass die Geschwister genau diesen gleichen Eindruck hatten wie wir. Ein paar Wochen später oder ein paar Monate später hat er dann einfach die Gemeinde begonnen. Wir haben dann einfach gemeinsam diesen Stand eingenommen. Und das möchte ich euch einfach alle als Zeugnis geben, dass es nicht kompliziert ist, wenn ihr das gesehen habt, dass an eurem Ort die Gemeinde starten soll, dann nehmt doch diesen Stand ein.
Bei mir war es, sagen wir mal, zum Teil sehr ähnlich. Nur bei mir war es so, ich war überhaupt noch gar nicht Christ. Weil ich gar nicht Christ werden wollte, weil ich die ganzen Gruppen gesehen habe. Und bei mir, ich war eben, wie gesagt, nicht Christ. Ich kannte etliche Christen in verschiedenen Gruppen. Und dann war in mir sowieso die Frage, selbst wenn ich jetzt Christ werden würde, wohin soll ich denn gehen? Einfach in irgendeine Gruppe, XY, katholisch oder wie sie heißen, sehr völlig egal. Und da dachte ich, jetzt gehe ich irgendwo dahin und nachher ist es gar nicht das, was Gott will. Dann lasse ich es gleich mal. Und ich kannte dieses Zeugnis nicht, dass jemand mir zeigen konnte, er ist in einer Gemeinde, die du in der Bibel findest. Du findest ja die ganzen anderen Namen alle gar nicht. Außer, es gab auch in Aalen die Gemeinde Gottes in Aalen, die aber nicht gemäß der Schrift war. Ja? Und dann lernte ich einen Bruder kennen, der in einer Gemeinde war, gemäß der Schrift. Und ich fragte ihn, wo gehst du hin? Er sagte, ich gehe in die Gemeinde, ich sage jetzt gar nicht den Namen, in dem Ort, wo er wohnte. Dann war mir klar, ich war noch ungläubig. Die nächste Frage, ja, in welche? Dann sagte er, ja, in die Gemeinde in. Da sage ich, hä, du verstehst mich nicht. Dann sage ich, ne, jetzt machen wir nochmal klar, wo gehst du hin? Und dann hat er mir sehr einfach der Reihe nach Apostelgeschichte, die Verse von heute, oder du musst ja nur gehen, Offenbarung 1, sende es an die 7 Gemeinden. Smyrna, Ephesus, ja, immer noch ungerettet, während ich mit ihm rede, da dachte ich, wow, ich habe einen Christen gefunden, der gemäß der Schrift mir zeigen konnte, wo er hingeht. Das war der Grund, ein tiefer Grund, warum ich überhaupt offen wurde, gläubig zu sein. So bis heute habe ich diese Vision, Lob den Herrn, nicht mehr verloren. Und es ist wie sehr klar rauskam, sehr klar. Du brauchst Gehorsam. Man hat uns auch oft in allem gesagt, sei dir besser wie die anderen. Unsinn. Wir sind nicht besser, das sage ich auch immer. Und wir wollen uns auch nicht über die Geschwister erheben. Dazu habe ich gar keine Recht. Wer bin ich? Ich bin nicht mehr und nicht besser wie sie. Aber ich kann sagen, ich bin der Schrift gehorsam. Ich muss später vor dem Richterstuhl gerade stehen für das, was ich gemacht habe. Und die Basis für mich heute und später wird sein, das Wort. Der Herr wird mich anhand des Wortes prüfen. Und er wird sagen, Dieter, warum warst du nicht gehorsam? Darum muss ich dich jetzt entsprechend behandeln. Ich bin sehr froh für dieses klare Wort. Dieses Wort scheitert auch Seele und Geist, aber was herauskommt, ist das, was Gott vorhat.